Zukunft entsteht durch stetigen Wandel. Professor Jürgen Weimann ist sich sicher, dass hierbei jeder Einzelne von Bedeutung ist. Herzlich willkommen zu Everyone Counts, der Podcast für Zukunftsmacherinnen und Macher in Banken und Sparkassen.
Einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich sehr, dass du mit mir gemeinsam in die Woche startest und diesen Podcast hörst. Und ich möchte dich heute mitnehmen zu einer Veranstaltung, die ich in der letzten Woche gemacht habe, nämlich ein Webinar zum Thema Strategien umsetzen, Strategien Power entfalten. Wie gelingt es eigentlich, dass aus einer Strategie dann wirklich Realität wird? Darüber haben wir uns unterhalten und genau zu diesem Webinar nehme ich dich in dieser Folge mit. Viel Inspiration. Ja, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind und wir gemeinsam auf das Thema Strategiepower entfalten, so gelingt Wandel wirklich, blicken können. Die Webinare, die ich schon lange nicht mehr gemacht habe und jetzt endlich mal wieder eins gemacht habe, sind immer von Menschen besucht, die mich entweder schon kennen, teilweise sogar sehr, sehr gut kennen, oder Menschen, die mich noch gar nicht kennen und oder nur über LinkedIn kennen oder über meinen Newsletter kennen. Deshalb ein, zwei Sätze zu mir. Ich selber bin Banker durch und durch. Das mache ich jetzt und das ist immer so schön, der 1.9. sich daran zurückzuerinnern, wie es irgendwie losgegangen ist. Bei mir damals bei der Bayerischen Vereinsbank, wo ich gestartet bin. Und seitdem habe ich mich intensivst in der Finanzszene bewegt und mache das auch weiterhin mit großer Freude, weil ich einfach Finanzen unfassbar spannend finde. Das hat mich gebracht von Tätigkeit selbst für Banken und Sparkassen und jetzt dann vor 18 Jahren in die Beratung über die Sparkassen Consulting und im ZDB und mittlerweile seit 10 Jahren selbstständig als Strategieberater, der vor allen Dingen Vorstände und Führungskräfte dabei berät, wie kriegen wir es hin, dass wir ein Finanzinstitut sind, was anziehend ist für Kundinnen und Kunden, für Mitarbeitende, wo im Idealfall alle beim Kontakt mit diesem Institut glänzende Augen bekommen, weil sie Lust haben, damit zusammenzuarbeiten oder für dieses Institut zu arbeiten. Das ist das, wofür ich mich einsetze. Das ist das, woran ich glaube, wenn ich sage, jeder Einzelne ist von Bedeutung. Das ist für mich das Bild, dass eben jeder einzelne Mensch, der eben Teil ihres Instituts ist, sich für den Erfolg einsetzen darf und somit auch erfolgskritisch ist. Genau darüber handelt auch dieses Webinar zum Thema Strategien. Darüber handeln meine Publikationen, mein Podcast und die Dinge, die Sie bei LinkedIn, wenn Sie mit mir verbunden sind, lesen können. Ich würde gerne hinten anfangen, nämlich die Frage, wenn wir von wirkungsvollen Strategien sprechen in der Umsetzung, dann ist ja die Frage, warum passiert so vielen Strategien, dass sie dieses Schicksal ereilt, dass sie irgendwie Papiertiger bleiben. Und ich habe mal die wesentliche Blickwinkel hier mit auf einer Folie mitgebracht. Wir dürfen uns immer vor Augen führen, dass wir Menschen in Unternehmen immer in Dialogprozessen unterwegs sind. Es findet immer Kommunikation zwischen der direkt dargestellten Organisation, der Sparkasse, durch Strukturen, Abläufe, Prozesse, Kompetenzsysteme, Steuerungssysteme, Beurteilungssysteme, Recruitingprozesse, also die Art und Weise, wie Sie Ihre Sparkasse organisieren, das wirkt in der Kombination mit den Menschen, die Sie vereinen, die Mitarbeitenden, die Sie eben auch sind. Das entsteht eben der Kontext, zu sagen, okay, das ist so die Art und Weise, wie unser Betriebssystem funktioniert. Und aus dieser Kombination und der Symbiose von Organisation und Mensch entsteht eben eine Dynamik und eine Energie und vor allen Dingen ein Verhalten. Das Verhalten ist das, was wir beobachten können. Sie können sagen, wie verhalten sich Menschen in meinem Institut. Sie können sagen, wie ist die Vertriebsperformance in unserem Institut. Wie ist vielleicht die Leistungsbereitschaft in unserem Institut oder in meinem Team, in meinem Bereich, in meinem Ressort? Das können wir beobachten, das können wir sehen. Und da sehen Sie zwei spannende Fragen da unten, nämlich immer die ethisch positive Verhaltensweise, die Menschen an den Tag legen, orientiert an den mittlerweile uralten, von Freud und Jung damals entwickelten Fragen, nämlich was wird belohnt und was wird sanktioniert. Und dieses Bild ist mir ganz, ganz wichtig, weil es die Art und Weise, wie ich auf Organisationen blicke, so gut beschreibt, nämlich systemorientiert. Als Blickwinkel der Wechselwirkung zwischen der Organisation und den Menschen. Ich mache ein Beispiel. Wenn wir eben sagen, in unserer Strategie, wir möchten mehr Menschen, wir würden es hoffentlich spezifischer sagen, also mein Beispiel, digital beraten. Nehmen wir mal an, wir haben heute den Anteil bei unter 5%. Wir nehmen uns vor, dass wir 30% unserer Menschen digital beraten. Und wenn wir auf der rechten Seite in der Organisationsstruktur den Menschen keine Ressourcen zur Verfügung stellen, nämlich Webex-Lizenzen, Webcams, eine technische Ausstattung, die es überhaupt ermöglicht, dann passiert das, was ich unten rechts dargestellt habe mit den Widersprüchen. Dann ist das, was ich auf der einen Seite wahrnehme als Mitarbeiter, bei einem Jahresauftakt zum Beispiel, ich darf nächstes Jahr wieder viele Jahresauftakte Vorträge halten und da wird natürlich darüber gesprochen, was nehmen wir uns vor für dieses Jahr, was ist das Ziel? Und wenn ich dann eben Dinge und Elemente höre, am Beispiel der digitalen Beratung, sitze aber in Wahrheit an einem Arbeitsplatz, der diese Möglichkeit gar nicht bietet, dann erlebe ich das, was ich hier unten rechts dargestellt habe, mit eben Widersprüchen, wo ich mir denke, also irgendwie hat das ja eigentlich gar nichts mit mir zu tun, beziehungsweise das, was ich tun sollte, kann ich ja gar nicht, weil mir fehlen die Ressourcen. Das heißt, der Blickwinkel für die Art und Weise, wenn Sie ein anderes Verhalten Ihrer Menschen haben möchten, Ihre Menschen sollen leistungsbereiter sein, eigenverantwortlicher handeln, agiler werden. Also es gibt ja die diversen Sachen, was sich Managerinnen und Manager wünschen von ihren Mitarbeitenden. Dann ist immer eben die Frage, wenn dass die Menschen aktuell nicht sind. Woran liegt das? Und da können wir eben zwei Blickwinkel einnehmen. Der häufig in der Praxis eingenommene Blickwinkel ist sehr menschenzentriert. Da wird dann sowas gesagt wie, ja, wir brauchen irgendwie Schulungen, wir brauchen eine Mindset-Schulung, die Führungskräfte, die müssen sich jetzt darum kümmern, dass die Leute irgendwie leistungsbereiter werden und so weiter und so fort. Also menschenzentrierter Ansatz. Oder, und das ist die Einladung hier in diesem Webinar und die Art und Weise, wie ich in meinen Projekten agiere, systemorientiert, nämlich die Frage stellen, was in unserem organisatorischen Rahmen begünstigt dieses Verhalten? Bleibt bei Leistungsorientierung. Wenn ich ein Zielsystem habe, was eben sagt, bei 80 oder 90% Zielerreichung, weil wir ja irgendwie alle lieb haben und irgendwie da niemanden ungerecht behandeln wollen, kriegen alle eine variable Vergütung. Dann brauche ich mich natürlich auf der anderen Seite nicht wundern und dann kann ich noch so viel in Trainings und Coachings investieren, wenn ich eben eine höhere Leistungsbereitschaft mir eben wünsche. Weil, um das nochmal zuzuspitzen, wenn ich eben einen Meter neben das Tor schieße und kriege trotzdem dann dafür die unternehmerische Beteiligung, dann ist eben systemisch das Thema, warum Menschen vielleicht bei 80% den Gang rausnehmen und dann sich vielleicht noch ein bisschen entspannter den Kunden widmen. Das heißt, wir untersuchen immer die Art und Weise, bezogen auf, wo haben wir eigentlich in unserem Institut die Widersprüche, die, das sehen Sie hier unten rechts dargestellt, ein Widerspruch zwischen Gehörten und Erlebten, wie am Beispiel der Webcams passiert, oder aber auch, und das wäre für mich sozusagen die Suchrichtung, wo behandeln wir eigentlich Menschen wie kleine Kinder, wenn wir eben sagen, handle eigenverantwortlich und unternehmerisch, aber vielleicht das Kompetenzsystem gibt es gar nicht her, dass ich eben unternehmerisch handeln kann, weil ich vielleicht gar keine Datenlage habe hinsichtlich Deckungsbeiträgen meiner Kunden etc. oder aber gar nicht die Kompetenz habe, dort unternehmerisch zu handeln, weil ich irgendwie 5 Hierarchiestufen einbinden müsste als Mitarbeiter in einer Filiale, dann ist es eben nicht das Thema, dass der Mitarbeiter das nicht will, häufig auch gar nicht, dass er es nicht kann, sondern das System begünstigt eben ein anderes Verhalten, zu sagen, nicht meine Baustelle, soll sich dann irgendwie jemand anders darum kümmern. Das ist mir ganz entscheidend für die Strategieumsetzung, weil daran scheitern oft Strategieumsetzungen, dass sie sozusagen keinen Realitätsbezug haben, dass sie vor allen Dingen die Überlegungen bezogen auf, was in unserem institutionellen Rahmen müssen wir verändern und müssen wir neu ausrichten, wenn wir das, was wir in unserer Strategie vornehmen, letztendlich erreichen wollen. Und dazu kommen noch zwei weitere wichtige Facetten, warum Strategien keine Wirkung entfalten. Die erste ist die Rolle des Top-Managements. Die Glaubwürdigkeit des Vorstandsteams ist natürlich entscheidend für die Umsetzung von Strategien. Also nehme ich ihnen ab, wenn ich sie erlebe, dass sie mit jeder Phase ihres Körpers an das, was sie in der Strategie festgelegt haben, an das, was sie sich als strategisches Vision vielleicht vorgenommen haben, dass sie da auch wirklich daran glauben und dass sie bereit sind, dafür alles zu tun, dieses Ziel zu erreichen. Also wie glaubwürdig und fühlbar ist das für mich, dass sie das selber auch wirklich quasi vor dem inneren Auge sehen, wenn sie schon da wären, als wenn sie schon da wären und eben sich die ganze Zeit darüber Gedanken machen, was müssen wir gemeinsam als Team tun, wie müssen wir unser Institut bauen, um da anzukommen. Und da beginnt's, dass eben Menschen sehr, sehr genau spüren, die Person, die das jetzt vielleicht mir gerade vorträgt auf einem Jahresauftakt oder auf einem All-Hands-Meeting, glaubt ihr das? Glaubt ihr da wirklich selber daran? Und da beginnt natürlich der Wandel und auch die Situation, dass Menschen dann positiv, auch wenn sie vielleicht selber, nehmen wir an, sie richten ihr Filialnetz neu aus im Rahmen der neuen Strategie. Das hat natürlich auch mit Verlust zu tun, dass vielleicht manche Standorte, die heute noch ein Standort sind, morgen kein Standort mehr sind. Aber dann ist eben die Frage, glauben die Menschen, dass das auch wirklich uns nach vorne bringt? Und wie glaubwürdig kann es transportiert werden, was weniger ein Kommunikationsthema ist, wie sage ich's, sondern wie ist mein Gefühl dabei, wenn ich es transportiere und wie erleben das die Menschen im tagtäglichen Doing? Und die zweite Rolle, die mittlere haben wir gerade besprochen, nämlich Konkurrenz zwischen Abläufen, Prozessen und Strategie. Und da kann ich nur einladen, gucken Sie sich bitte Ihr Kompetenzsystem an, Ihr Steuerungssystem an, Ihre Personalprozesse hinsichtlich Beurteilungen. Da ist es meistens so, ausmisten ist da angesagt. Weg ist immer eigentlich die beste Empfehlung bei vielen, vielen Sachen, die sich da über die Jahre hinweg dort angeschlichen haben. Oder aber, gerade wenn ich Beurteilungssysteme anschaue, die sind so 80-90% überholt. Da werden Domänen abgefragt, die überhaupt nicht mehr relevant sind, weder im Hier und Jetzt noch geschweige denn für die Zukunft. Also da gibt es so viel wirklich Möglichkeit zu tun und ich möchte Sie inspirieren, dass wenn wir von erfolgreichen Strategien sprechen, dann haben wir ein klares, positives Zielbild, wo wir quasi es kaum erwarten können, bis das eingetreten ist und sorgen dann eben gleichzeitig dafür, dass wir das Institut in der Art und Weise darauf ausrichten, dass im Idealfall, und das ist für mich die Denkrichtung, die sehr absolutistisch klingt, aber nicht so gemeint ist, sondern nur von der Denkrichtung sehr radikal, unabhängig davon, mit welchen Menschen ich hier zusammenarbeite, wie gelingt das Ergebnis trotzdem? So müssen wir den institutionellen Rahmen von der Denkrichtung her betrachten, wohl wissend, dass Unternehmen keine Maschinen sind und wir nie 100% sowieso nicht erreichen können, aber die Konsequenz in dem Durchdenken möchte ich damit besonders pointieren und diese Bedeutung nochmal herausheben. Gleichzeitig ist natürlich klar, die Rolle der Führungskräfte, das Top-Management kann nicht alles alleine machen. Dafür gibt es eine Führungsstruktur in den meisten Instituten, die natürlich dafür auch Sorge tragen darf, hinsichtlich, was bedeutet es eigentlich für meinen Bereich? Und oftmals, und das müssen wir einfach im Finanzsektor leider so feststellen, ist das bereits für manche Führungskräfte nicht möglich. Die haben nicht die intellektuellen Abstraktionsfähigkeiten zu übertragen. Wenn ich diese Strategie für das Gesamthaus mir anschaue, was heißt das jetzt für meinen Bereich? Und da gilt es natürlich auch zu handeln, welche Führungsqualität haben Sie überhaupt im Institut und wozu sind diese Menschen in der Lage? Weil natürlich durch die Personalprozesse der Vergangenheit, wo viele Menschen einfach nur ihre, sag ich mal, Lohnsteigerung erzielen konnten durch eben Führungskraft werden, gibt es immer noch einen zwar immer kleiner werdenden, zum Glück, Anteil, aber dennoch bei manchen Instituten immer noch signifikanten Anteil an Führungskräften, die besser keine Führungskräfte sein sollten. Und deswegen ist natürlich die Grundbasis-Hausaufgabe, wie hoch ist unsere Führungsqualität? Und wenn wir davon ausgehen, wir haben dann Menschen dort in den Führungspositionen sitzen, die auch eben übertragen können, was heißt das für meinen Bereich, für mein Team. Das ist hier gemeint, die Rolle der Führungskräfte hat natürlich eine immense Rolle. Wenn ich den Eindruck habe, selbst wenn ich noch den überzeugendsten Vorstand erlebe, hier in meinem Team, in meinem Bereich, da spielt es irgendwie keine Rolle. Meine Führungskraft ist vielleicht sogar egal. Dann ist es natürlich so, dass der wirkliche Schwung im Unternehmen nicht aufkommen kann. Also diese drei Punkte sind mir in den letzten 25 Jahren immer wieder vor Augen gekommen und das ist total entscheidend und wichtig, warum manche richtig vorankommen im Strategieprozess und andere zwar eine dokumentierte Strategie haben, damit der Prüfer sich freut, aber eben die Wirkung einfach nicht entsteht. Und ich habe das nochmal versucht, in ein paar Gedanken zusammenzufassen für Sie. Also, erster Punkt ist nicht überraschend, nämlich wir brauchen Klarheit im Top-Management-Team. Bezogen dann, wo wollen wir eigentlich hin? Warum im Top-Management-Team? Ich werde da immer wieder gefragt, gerade weil es ja jetzt auch sehr in Mode ist, dass man irgendwie sagt, ja, Strategie, das müssen wir mit allen machen und das ganze Haus machen. Das ist auch in Teilen richtig und ich bin ein sehr, sehr großer Verfechter von Partizipation im Strategieprozess. Wovon ich aber überhaupt nichts halte, ist, dass man bereits am Anfang des Strategieprozesses mit sehr, sehr vielen Menschen in die Diskussion letzten Endes geht, weil die Frage ist ja immer, am Ende des Tages entscheidet in einem hierarchischen Unternehmen, was die meisten Banken und Sparkassen sind, der Vorstand gemeinsam mit dem Top-Management-Team. Das heißt, da brauche ich Klarheit bezogen auf, wo wollen wir hin? Was sind wir auch bereit, auf diesen Weg dahin zu investieren? Und investieren kann natürlich immer Sachmittel sein, aber auch Schmerzen zu ertragen, um da gemeinsam hinzuwachsen. Weil gerade wenn wir von ambitionierten Strategien sprechen, dann sind die ja alles andere wie einfach umsetzbar, sonst wären sie ja nur eine Beschreibung des Status quo. Deshalb braucht da Diskussionsräume, Workshops im geschützten Rahmen, wo man erstmal innerhalb eines kleinen Kreises sich mal über die Rahmenbedingungen Gedanken machen kann. Natürlich orientiert an diversen Analysen, intern und extern, die man vorab machen sollte, um dann eben in einen Diskurs in der späteren Folge gemeinsam mit Führungskräften und Mitarbeitenden zu gehen. Partizipation ist sehr, sehr wichtig, vor allen Dingen dann später für die Umsetzung. Aber der Beginn beginnt im kleinen Kreis, bezogen auf, was ist eigentlich der strategische Rahmen, an den wir arbeiten wollen. Und dann, oh Wunder, soll es natürlich nicht so sein wie hier in diesem Beispiel, in diesem Foto, sondern Sie dürfen sich dann die Frage stellen, was heißt es für uns, für den institutionellen Rahmen? Oftmals wird dieser Punkt einfach übersprungen. Wir können mit den Mitteln der Vergangenheit nicht die Zukunft erreichen. Und das, was Sie jetzt haben, hat Sie hier hingebracht. Und wenn Sie eine Strategie haben, die ambitioniert ist, dann sollte Sie die weitertragen. Das heißt, ergo ist eine totale Binsenweisheit. Die Mittel, die wir jetzt haben und die Art und Weise, wie wir jetzt organisiert sind, kann uns da nicht hinbringen. Das heißt, die Frage ist, was brauchen wir organisatorisch? Was heißt das sozusagen vom Rahmen, von den Rahmenbedingungen her, die wir schaffen dürfen, um letztendlich ein Verhalten zu erzeugen, was unsere Menschen in die Lage verbringt, da anzukommen, wo wir hinwollen? Heißt Kongruenz zwischen dem Gesagten und dem Erleben. Und dann gibt es natürlich verschiedene Umsetzungsinstrumente. Das erfolgreichste, wirkungsvollste und immer bekannter werdendste ist das OKR-Management, was für Objectives und Key Results steht. Manche Häuser haben die BSC, die Balanced Scorecard im Einsatz. Das Umsetzungsinstrument ist erstmal per se egal. Hauptsache, Sie haben eines. Hauptsache, Sie haben eine Übertragungsleistung von einem abstrakten Strategiebild hin in strategische Handlungsfelder, hin in, was bedeutet das in die einzelnen Bereiche, vor allen Dingen emotional. Wie wird es denn sein, bei Ihnen zu arbeiten? Wie wird es denn sein, Kunde von Ihnen zu sein, wenn Sie so sind, wie Sie sich's vornehmen in der Strategie? Also hier ist vor allen Dingen auch wichtig, nicht nur die strategische Sprache zu wählen, die die Prüfer erfreut, sondern eine Sprache für ein Zielbild darüber hinaus noch zu entwickeln, die eben die Herzen berührt von den Menschen, von den Mitarbeitenden, von den Kundinnen und Kunden, von den Stakeholdern im Verwaltungsrat, weil sie ein Bild im Kopf erzeugt, wo sie feststellen, ja, wow, grandios, ich kann es kaum erwarten, bis diese Zukunft eingetreten ist, bis dieses Zukunftsbild, was jetzt aktuell noch in unseren Köpfen ist, Wirklichkeit ist. Also denken Sie auch daran, dass es Emotionen braucht dafür, dass sich Menschen überhaupt aufmachen wollen. Und Umsetzungsinstrument, das erfolgreichste und am besten geeignetste, was ich kenne, ist OKRs, um eben dann zu sagen, wir haben orientiert an unserer Strategie bestimmte Ergebniskriterien, die wir einfach in einem iterativen, immer wieder schleifend denkenden Zyklus überarbeiten. Weil Strategiearbeit, meine Damen und Herren, ist eine Arbeit, die permanent stattfindet, die immer in Schleifen stattfindet. Die Strategien, wie wir sie, wenn wir schon ein bisschen länger im Geschäft sind, von früher noch kennen, wo man gesagt hat, ach, jetzt haben wir einen Fünfjahresplan, haben wir jetzt einmal gemacht. Dann gucken wir uns dann in die Jahresscheiben an, wie der Fünfjahresplan so läuft. Aber vor in 5 Jahren oder 4,5, wo es dann wieder losgeht, gucken wir uns die Strategie nicht mehr an. Das wissen Sie alle, ist in der jetzigen Welt, in der wir leben, einfach klingt wie eine Utopie, dass wir das jemals so gemacht haben. Man kann es ja kaum glauben. Aber jetzt ist es einfach total aus der Zeit gefallen. Und dafür bewegt sich viel zu viel, als dass man die Strategie als statischen Prozess ansehen kann. OKRs helfen dabei, eben kurzfristiger zu denken, gleichzeitig den Fokus darauf zu halten, was es bedeutet, welche Ergebnisse brauchen wir, um das zu erreichen. Ich möchte jetzt das nicht im Detail hier aufgrund der Zeit ausführen, wen es interessiert. Habe auch dazu ein Paper mal geschrieben, ein Thesenpapier über OKR-Management ist die wirkungsvollste Methode. BSC funktioniert auch wunderbar, wenn Sie es eben stringent dann auch auf die einzelnen Bereiche sozusagen durchziehen. Entscheidend ist, dass es ein Umsetzungsinstrument braucht, was uns quasi im Tagesgeschäft, wo ja viele, viele Dinge passieren, uns dabei hilft, den Fokus zu behalten. Wo wollen wir eigentlich hin und welcher Weg führt uns dahin, gemeinsam mit den Mitarbeitern darüber nachzudenken, wie kommen wir denn dahin, wo wir hinwollen. Und damit eben alle mitdenken können, ist es eben wichtig, dass auch die Menschen wissen, ja, wo stehen wir denn auf diesem Weg? Wie geht's uns denn gerade? Und das stelle ich immer wieder fest und das erschüttert mich, dass teilweise überhaupt nicht klar ist, wenn das erste Halbjahr oder jetzt bald 3 Quartale vorbei sind, wie war es denn eigentlich? Wo stehen wir denn eigentlich? Wie sind wir denn irgendwie gerade zufrieden bezogen auf das, was wir erreicht haben? Wie viel haben wir denn insgesamt verdient? Was wollten wir eigentlich verdienen? Wie entwickeln sich unsere Kosten und so weiter und so fort? Häufig gibt es darüber überhaupt keine Transparenz. Und dann ist natürlich auch schwer, als Mitarbeiter, dann kann man den Mitarbeitern weder den Vorwurf machen, dass sie nicht eigenverantwortlich handeln, noch eben sie sagen, sie interessieren sich nicht für Strategie, wenn ich überhaupt gar keine Möglichkeit habe, mich in irgendeiner Art und Weise zu informieren, wie geht's uns denn und was davon ist eingetreten, was vielleicht noch nicht eingetreten, weil erst dann kann ich mich ja integrieren, kann ich mitdenken und überlegen, okay, was können noch weitere Wege sein, an die wir vielleicht noch nicht gedacht haben. Das heißt, spannend, und das ist das, was im OKR-Management insbesondere auch immer sehr, sehr stark im Fokus ist, dass eben alle von allen wissen, was sind die Ergebnisse, die wir uns für das nächste Quartal vornehmen und wo stehen wir eben in der Erreichung, im Fortschritt hin zu diesen Zielen. Und dabei würde ich es gerne belassen lassen und freue mich jetzt mit Ihnen gemeinsam in eine anregende Diskussion zu starten und auf Ihre Fragen einzugehen. Ja, ich danke dir sehr. Ich hoffe, es war einiges für dich dabei. Aktuell finden hier gerade viele Strategieklausuren statt und ich, wenn ich an Führungsteams denke, mit denen ich arbeiten darf, setze genau immer an diesen Punkten an, wenn du Lust hast. Dann findest du in den Shownotes auch einen Download zu den Folien, die ich verwendet habe. Und wenn du keine Veranstaltung dieser Art mehr verpassen willst, folg mir auf LinkedIn und dann bekommst du im Newsletter auch immer Updates zu den aktuellen Daten. Jetzt wünsche ich dir erstmal eine ganz wunderbare Woche und freue mich, wenn wir uns in 2 Wochen wieder hören.